Zuerst die Frage, ist die Übertragung so in Ordnung? Verstehen alle gut? Ja? Danke. Dem Herrn sei auch Dank dafür. Karfreitag, abends. Wie wir schon heute Nachmittag in der Güte unseres himmlischen Vaters reich gemacht worden sind, gleichsam als Empfänger der Bitte Jesu an seine Jünger vor Gethsemane und Golgatha, dies tut zu meinem Gedächtnis. So haben wir in siebenfacher Buntfarbigkeit heute Nachmittag die göttlichen, gewaltigen Offenbarungen hören und in unser Herz legen lassen dürfen, was Golgatha bedeutet. Und heute Abend dürfen wir uns in gleicher Weise vom Herrn Zusammenhänge zeigen lassen, bei denen es wirklich um Dinge geht, Geschehnisse, Zustände, Gegebenheiten, die vor der Welt töricht sind, schwache Angelegenheiten sind, wertlose Dinge. Und unser Gott ist nun der, der sich genau umsieht, was ist von meinen Geschöpfen, von Geistwesen, von Engeln, Bewohner der himmlischen Gewaltreiche mit ihren Formationen und uns Menschen auf der Erde, welche Gegebenheiten, Zustände, Sachen, Dinge sind die von meinen Geschöpfen, welche sind die verachtetsten? Die Nichtswertigen. Genau die Dinge, die meine Geschöpfe als töricht bezeichnen, gering achten, als nichts achten, wertlos bezeichnen, schwach, elend, die sind mir gerade sehr willkommen. In meiner göttlichen Herablassung, ausgerechnet zu diesen minderwertigsten oder wertlosesten Dingen. Um meine göttliche Herrlichkeit eben auf maximale Weise unter Beweis stellen zu können. Meine göttliche Weisheit und meine Gottesart. Und die Gedanken meines Herzens, im Gegensatz zu den Gedanken aller Frommen und aller Heiligen, Engel oder Menschen, ja, ich weiß, was ich sage, im Gegensatz. Wir haben gehört, das Törichte Gottes ist nicht nur weiser als eine Schriftzeugnis, als die Menschen, aber das Törichte Gottes ist weiser als die gesamte Weisheit des ganzen Kosmos, der ganzen Schöpfung, der ganzen Welt. Das Törichte Gottes. Und das Schwache Gottes gerade ist das, was wir gehört haben, an Energie, Dynamik, Kraft und Macht, die Gott dann auf seine Weise unter Beweis stellt. Wir haben Worte aus Psalm 22 gehört. Ein Wort heißt Jesus nicht nur das Lamm, das verstummt vor seinem Scherer, mit sich machen lässt, was sie wollen, sondern ich bin ein Wurm und kein Mensch. Jesus weiß, er, der den ersten Menschen geschaffen hat, im Auftrage Gottes des Vaters, er weiß, was der Mensch war, den er geschaffen hat, vor dem Fall. Wirklich ein Abbild Gottes, ein Gleichnis Gottes, fähig alle bisherigen, denn der Mensch war zeitlich das Letzte der Geschöpfe Gottes. Und dieses letzte Geschöpf hat Gott sofort nach seiner Gottesordnung an erste Stelle gesetzt, nämlich zum Herrscher über alles bisherige Werk seiner Hände. Vom schirmenden Cherub, dem Gesalbten, über alle himmlischen Majestäten, Götter und Herrschaften und Gewalten und Kosmokratoren, hinab über die Heerscharen der Engel um unsere Erde, und in Bezug auf die Menschen oder die Tiere auf der Erde, die Pflanzen, die Botanik, alles, was Gott vorher geschaffen hat, hat Gott dem Menschen in seinem Bilde geschaffen, unterstellt, alles seinen Füßen unterworfen, sodass wir heute keine Ahnung mehr haben, ja, bitte, nicht einmal mehr eine Ahnung, zu was Adam vor dem Fall von Gott befähigt worden ist, an Herrschergewalt auszuüben, als Mensch, Adam.
Arthur, darf ich dich was fragen?
Jederzeit.
War der Mensch auch über die Engel gestellt? Der Adam, war er über die Engel gestellt?
Über die Engel?
Ja.
Na, natürlich.
Wo steht das geschrieben?
Psalm 8 und Hebräer 1 und 2.
Danke.
Schlagfertig und munter heißt in einem Gedicht von Gottfried Keller, nicht? Ein Wurm, jetzt. Eine Ahnung können wir anlässlich dieses Vergleiches bekommen. Der Mensch, wie er heute seinen geboren wird und seinen Weg geht, ist verglichen mit dem Menschen vor dem Fall nur noch ein Wurm. Jesus in Menschengestalt gekommen. Er war sicher noch der Edelste von uns allen, nicht? Nehmt ihr mir das ab? Ich würde dem das nicht abnehmen. Ein ganz falsches, unwürdigen Vergleich. Wenn er sich als Wurm bezeichnet, wer sind dann wir? Im gefallenen Zustand. Und nun? Einen Blick nach Jerusalem, nach Israel. Volk und Staat Israel heute befinden sich in einer verzweifelten Lage. Auf allen Gebieten. Nur in einer Hinsicht nicht, was irdische Möglichkeiten betrifft. Uns nach gemessen an den Normen, die Gott uns als Gemeinde Jesu Christi gegeben hat, gegenteilig, nämlich nur in einer Hinsicht nicht. Jetzt erschreckt nicht, sage ich es auch. Ausgerechnet in militärischer Hinsicht. Ausgerechnet. Wir lesen Jakob, den ich erwählt habe, Israel, mein Knecht, fürchte dich nicht, blicke nicht ängstlich umher, ich stütze dich, ich helfe dich, ich bin bei dir und so weiter und so weiter. Alle, die gegen dich entbrannt sind, wider dich entbrannt sind, werden verschwinden und die dich bekriegen, kommen um und so weiter und so weiter. Zusammengefasst, fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Hölflein Israel. Denn ich, dein Erlöser, habe dich zu einem modernen, doppelschneidigen, scharfen Dreschlitten gemacht. Und damit wirst du alle ringsum und alle, die dich bekriegen wollen, vernichten. Wurm. Wurm. Das heißt, Wurm macht man schon so mit dem Fuß und der Fall ist erledigt. Ja? Das meinen die Gegner Israels. Das Gegenteil ist der Fall. Wurm. Aber der am Kreuz hängende sagt, ich bin kein Mensch, sondern nur noch ein Wurm. Der hat auf seine göttliche Weise alle Gegner, darf ich mal sagen, erledigt. Aber auf göttliche Weise. Wunderbar. Dadurch seine Gegner überwältigt, direkt bloßgestellt, ja, blamiert, kosmisch, ja, indem er sich vollständig ihrem Willen preisgab, sie konnten mit ihm machen, was sie wollten. Ja. Torheit Gottes. Hatte zur Folge, was wir in Kolosser 2 schon angedeutet gehört haben. Kolosser 2, nämlich, wir lesen von Vers vielleicht 9 an. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid vollendet in ihm. Wer glaubt das? Glauben wir das? Da. Welcher das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Nach seiner Erhöhung hat Gott ihn so eingesetzt. In welchem ihr auch beschnitten worden seid mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, nämlich in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus. Golgatha ist die Beschneidung, an der Gott wohlgefallen hat. Warum? Da ist nämlich nicht nur ein Häutchen weggeschnitten worden vom übrigen Fleischesleib, der Sünde, sondern der ganze alte Adam, der gefallene Mensch, das ganze Fleisch wird da dem Gericht übergeben nach dem Gesetz. Da gibt Gott dem Gesetz Recht, jawohl. Der ganze alte Arthur Muhl, der gehört ans Fluchholz. So. Hat Gott bestätigt. Und das Wunderbare, Golgatha wird hier geistlicherweise, göttlicherweise bezeichnet, das ist die Beschneidung des Christus. Sein ganzes Menschenleben nach dem äußeren Menschen, Jesus Christus, nicht? Der wurde am Kreuz angenagelt und abgeschnitten. Das ist die Beschneidung, an der Gott wohlgefallen hat. Die Beschneidung des Christus. Mit der sind wir beschnitten worden. Genügt uns das? Was haben wir in Römer 6 gelernt? Unser alter Mensch wurde von Gott wieder das Gesetz bestätigend und erfüllend mit Christus gekreuzigt. Der hindert obwohl er dasteht. Ist mit Christus am Kreuz gestorben, steht geschrieben in gleichen Versen, wurde von Gott mit Christus begraben, waren wir alle dabei, ich hoffe. Aber auch hinter dem versiegelten Grab, ne, hat Gott was gemacht. Alles verwandelt in der Kraft eines, in die Kraft eines unauflöslichen Auferstehungslebens. Im Grabe, im Grabe. Mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben, mit auferweckt, mit auferstanden, mit lebendig gemacht, mit ihm durch alle Himmel gefahren und über allen Himmel zur Rechten der Majestät in der Herrlichkeit Gottes des Vaters versetzt, so dass unser Leben in uns hineingelegt durch die Gnade Gottes als heiliger Gottessohn mit Christo in Gott verborgen ist. Ist da etwas geschehen mit uns? Wir haben jetzt nur, Golgatha ist nur das vollkommene Hinwegtun des ganzen alten Bestandes. Halleluja. Vollständig weg. Existiert vor Gott nicht mehr. Auch kein Jota. Und schon ist alles, ihr seid vollendet in ihm. Auf welchem Wege? Vor Gott vollkommene Tatsache. Wir haben als Jünglinge schon damals geschrieben, ist noch einer da? Ah ja. Hast der Baum gerade auch gekannt, wahrscheinlich noch, oder nicht?
Einmal noch, ja. Oh,
so, ja. Haben wir gesungen, er gedenkt meiner Sünde nie mehr. Haben wir als fromme Jünglinge gesungen und keine Ahnung gehabt, was das heißt, was wir gesungen haben. Kann Gott gar nicht. Aber können wir noch an unsere Sünden gedenken? Was haben wir heute Nachmittag gehört? Was leisten wir uns dann, wenn wir uns von unseren Sünden befreien wollen? Dann beschäftigen wir uns anstatt mit der Erlösung und mit der uns geschenkten Vollkommenheit, beschäftigen wir uns mit dem, was wir gar nicht mehr, was vor Gott gar nicht mehr existiert. Und jetzt Kolosser 2 weiter. In welchem ihr auch beschnitten worden seid, mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus, das ist Golgatha, mit ihm begraben in der Taufe, in welcher ihr auch mit auferweckt worden seid. Bitte, was ist denn das für eine Taufe? Golgatha ist gleichzeitig die Taufe des Christus, mit der Gott uns identifiziert hat. Genügt uns die Taufe vielleicht endlich? Oh. Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Herr, wir danken dir. Das hast du mit uns vollzogen. Golgatha ist die Taufe in den Tod mit Christus bis in den Scheol, wo der Mensch der Sünde hingehört. Das Seele sündigt, die muss sterben. Kommt in die Gewalt Satans in den Scheol. Ist Christus da hinabgegangen? Wir auch. Dem Gesetz ist so vollständig Genüge gegeben worden, dass es gar nichts mehr anzumelden hat, rechtsgültig anzumelden hat. Was haben wir gelesen, gehört heute Nachmittag? Was ist geschehen? Das Gesetz der Gebote in Satzungen als Feindschaft bezeichnet, ne? So. Und in Christo Jesu weggetan, indem es vollständig erfüllt wurde. Gott hat alle Forderungen bezahlt des Gesetzes und alle Flüche an sich in Christo, dem Gekreuzigten, entladen lassen. Dem Gesetz ist völlige Genüge widerfahren. Aber jetzt. In welcher ihr auch mit auferweckt worden seid durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und in der Vorhaut, bitte, jetzt Vorhaut. Wie groß ist die Vorhaut jetzt bei uns? Eures Fleisches, Gesamtbestand des alten Menschen. Und in der Vorhaut eures Fleisches, tot waren, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, als er ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen. Ausgetilgt. Was ist ausgetilgt? Die rechtsgültig vorerst uns entgegenstehende Handschrift. Anklageschrift. Was hat er mit der gemacht? Ausgetilgt. Hat er sie auch der Mitte weggenommen, den Anklageakten, indem er sie ans Kreuz nagelte. Wir haben doch immer gemeint, er sei angenagelt worden ans Kreuz. Haben wir doch immer gemeint. Und was war Paulus hier zu schreiben? Wer hat da genagelt? Haben seine Gegner genagelt oder hat er genagelt? Beide haben genagelt. Die einen buchstäblich, um das Gesetz nach dem Buchstaben zu erfüllen. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss der sterben. War das ein Prophet? Genau. Aber voll Gift und Galle gegen Jesus, ne? Hat er die Klageschrift gegen uns aus der Mitte genommen und ans Kreuz genagelt. So steht da. Nicht buchstäblich, sondern göttlich-geistlicherweise. Hat er damit dem Gesetz auch wieder Recht gegeben? Ja, natürlich. Bestätigt also, was jetzt auf Golgatha vollbracht wird, bedeutet das Gesetz, das das Annageln in unbarmherziger Weise gebietet, selbst angenagelt ist. Stimmt's? Oh, warum sagt niemand ja? Ein bisschen Kopfnicken. Aber es ist erst der Auftakt. Übrigens, die Sprüche der Weisen sind wie eingeschlagene Nägel. Steht geschrieben nach der Weisheit Salomos, die Gott ihm gegeben hat. Noch einmal, die Sprüche der Weisen sind wie eingeschlagene Nägel. Salomo hatte goldene Nägel anfertigen lassen, um die Dinge im Allerheiligsten zu befestigen. Haben die Schergen, die Jesus angenagelt haben, etwa auch goldene Nägel gewählt? Möglichst krumme, rostige, nicht? Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Die Sprüche der Weisen sind wie eingeschlagene Nägel. Erstens mal eingeschlagene Nägel, die sitzen, stimmt's? Aber erst wann? Wenn man sie ein paar Mal auf den Kopf getroffen hat, ne? Stimmt's? Wer hat schon einen Nagel reingeschlagen mit einem Schlag? Rump, der saß. Wer? Ich auch nicht. Du will ich auch nicht, gell?
Man muss natürlich wissen, wo man mich einstellt. In den Butter. Mit einem Schlag, aber in das Holz nicht.
Was sollen wir hierzu sagen? War das ein Spruch der Weisen? Gut, also war gar nicht schlecht. Nicht? Aber der arme Nagel. Also, weiter. Also erstens, die sitzen, aber erst, wenn sie es sich haben gefallen lassen, dass sie mal ein paar Schläge tüchtig auf den Kopf bekamen. Haben wir auch schon gelegentlich was auf ein paar Schläge aufs Dach bekommen? Haben wir ja dazu gesagt? Warum? Hat Bruder Muhl auch schon einmal ein Thema repetiert? Warum lachst du jetzt, Herr Wien? Aha. Aha.
Weil die Nägel, die er neihaut, so schwer zum Neihauen sind.
Weil einmal hören ist die Sache noch nicht. Da sitzt die Sache noch nicht. Einmal, zweimal, dreimal und so weiter. Also. Und jetzt, eingeschlagene Nägel aber sind wie die Sprüche der Weisen. Aha. Was muss man mit denen machen? Einige Male. Immer wieder. So. Bis die Sache jetzt der Nagel sitzt, das heißt jetzt geistlicherweise, bis das Gehörte der Weisheit Gottes da drin verwurzelt und verankert ist und befestigt ist. So. Aber jetzt geht's weiter. Befinden sich auf Golgatha am Kreuz Jesu eingeschlagene Nägel? Herr Bruder Muhl, wie kannst du nur so dumm fragen? Ha. Die Sprüche der weisen, heiligen Engel, die das Gesetz gegeben haben, haben die bewirkt, dass gelegentlich Nägel eingeschlagen worden sind, Sünder ans Fluchholz genagelt worden sind, heilig, gerecht und gut waren die, aber ohne Barmherzigkeit. Und was ist jetzt passiert? Genau, was die Freunde Hiob sich geleistet haben. Wunderbare Sprüche der Weisheit und der Herrlichkeit Gottes. Kennend, aber nicht erkannt haben. Kennend. Missbrauchten die Freunde Hiobs, um sie als Nägel und als Keulen zu missbrauchen, um ihren Freund Hiob noch mehr zu plagen und zu quälen. Und wie heißt denn der große Leidensknecht Gottes, der große Hiob Gottes? Jesus Christus. Die Schrift muss erfüllt werden in Bezug auf Gethsemane und Golgatha. Ganz genau nach den Sprüchen der Weisen. Und es sind diese Sprüche der Weisen missbraucht worden als rostige, krumme Nägel, um den Heiligen Gottes ans Kreuz, ans Fluchholz zu nageln. So. Sprüche der Weisen. Gibt es ein Wort, das unser Herr seinen Heiligen Irrtum zur Last legt? Sogar Torheit zur Last legt. Seinen heiligen Engeln. Und was wir hier weiterlesen, also ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die wider uns war, hat er sie aus der Mitte weggenommen, indem er sie ans Kreuz nagelte, erstens. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, bis jetzt haben wir gemeint, sie hätten ihn ausgezogen. Ja, was stimmt jetzt? Buchstäblich haben sie ihn ausgezogen. Erstens ihn angenagelt und zweitens ihn ausgezogen. Öffentlich. Aber was ist geistlicherweise in göttlicher Realität geschehen? Wer wurde ausgezogen? Die es fertiggebracht haben, ihn auszuziehen, haben nicht gemerkt, dass er sie, indem er sie von ihnen ausziehen ließ, er sie ausgezogen hat, und zwar in einer Universalblamage. Es handelt sich um die größten Herrlichkeiten, Majestäten in der unsichtbaren Welt. Es handelt sich um jene Meder und Perser geistlicher Prägung, die ein Gesetz erlassen haben, das ein unbarmherziges Gesetz, das unwiderruflich war. Ahne für sich. Das Gesetz der Meder und Perser, trotz der König alles versuchte, Daniel zu retten, nützte ihm nichts. Er musste nach dem Gesetz der Meder und Perser in die Löwengrube. Und seine Freunde mussten in den Feuerofen, nach dem Gesetz der Meder und Perser, aus. So auch der große Daniel und seine Freunde ans Kreuz. Drittens stellte er sie öffentlich zur Schau. Haben doch ihn öffentlich zur Schau gestellt. Ne? Und was ist passiert? Hat er sie, wer sind die sie? Sichtbare und unsichtbare Fürstentümer und Gewalten, gegen die unser Kampf ist heute, öffentlich zur Schau gestellt. Drittens. Viertens, indem er über sie einen Triumph hielt. Wer hat denn damals triumphiert? Wer? Die Pharisäer, die hohen Priester, die Schriftgelehrten, Gesetzeslehrer und so weiter, die haben triumphiert auf der Erde. Aber der Mensch geht nur wie ein, huscht nur wie ein Schatten über die Erde. So sagt Jesus von sich in einem Psalm gegenüber der Herrlichkeit als Mensch Gottes. Viertens hielt er über sie einen Triumph. Meine Wege sind nicht eure Wege. Verachtet, töricht, gering, unwürdig, nichts. Das ist der Weg Gottes in Christo Golgatha. Damit wir alle, die meisten von uns sind richtig orientiert, jenes Wort in 1. Korinther 2 nicht mehr falsch lesen. Wo von der Weisheit Gottes die Rede ist, in Vers 7, 1. Korinther 2, wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Und diese Weisheit Gottes in einem Geheimnis, das nochmal verborgen ist, hat Gott vor Engeln und Menschen und allen Geschöpfen von Grundlegung der Schöpfung und vom Vorbeginn der Zeitalter oder von Beginn der Zeitalter an verborgen bis zu dem Zeitpunkt, da die ersten begnadeten Menschen, die zum Leibe des Christus gehören dürfen, gerufen werden konnten nach Golgatha. Zu unserer Herrlichkeit hat Gott seine Gottesweisheit in einem verborgenen Geheimnis zweimal genäht, aufbewahrt, um uns damit zu beglücken, uns, die Verachteten, die Nichtse, die Wertlosen, die Elenden, die Törichten. Damit zu beglücken. Und jetzt das gewaltige Wort. Zu unserer Herrlichkeit. Welche bezieht sich auf die Weisheit Gottes, welche keiner von den Fürsten dieses Zeitalters erkannt hat, denn wenn sie erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. wie habe ich das bis vor etwa 5 Jahren gelesen? Ich habe kürzlich meinen 80. Geburtstag gefeiert. Falsch gelesen. Ah ja, wenn Sie in der Niedrigkeit der Menschengestalt dieses Jesu von Nazareth den Herrn der Herrlichkeit erkannt hätten, dann hätten Sie ihn nicht gekreuzigt. So habe ich das gelesen. Und wir alle wohl. Wenn wir uns so für weise erachten, ein prächtiges Beispiel, dass wir das jetzt verstanden haben, ne? Dann schreibt Paulus, dann haben wir noch nicht die Sache kennengelernt, wie sie wirklich ist. Wenn Sie diese Fürstentümer und Gewalten in der unsichtbaren Welt, alle seine Gegner, links und rechts, und die auf der Erde seine Gegner, diese Weisheit Gottes, die in einem Geheimnis und noch einmal verborgen, ne? Wenn Sie diese in ein Geheimnis gehüllte, verborgene Weisheit erkannt hätten, dann hätten Sie ihn nicht gekreuzigt. Beispiel. Ein Mensch hatte einen Weinberg. Er übergab ihn Weingärtnern, um ihn zu betreuen. Vereinbarte mit ihnen die Angelegenheiten, so und so viel seid ihr mir dann schuldig jeweils bei jeder Ernte und so weiter. Er sendet seine Knechte, um seinen Anteil abzuholen. Was passiert den Knechten? Ja, wir wissen, zurück gejagt oder gar geschlagen und getötet. Wiederholt der Herr das Gleiche passiert. Was überlegt der Herr des Weinbergs? Ja. Ich habe einen einzigen Sohn, wunderbar geliebten einzigen. Jetzt sende ich meinen Sohn, meinen einzigen, in meinen Weinberg. Vor dem werden sie sich scheuen und ihn achten. Er kommt in den Weinberg seines Vaters, was geschieht? Jetzt kommt ja der einzige Sohn, also der einzige Erbe. Jetzt ist er ja in unserer Hand, wir haben die Übermacht. Lasst uns ihn umbringen, töten. Dann fällt die Erbschaft eines Tages an uns. Haben die Herren Weinberghüter also diesen Sohn des Eigentümers gekannt? Wussten sie, wer er war?
Jawohl.
Haben sie ihn deshalb geschont? Nein, gerade nicht, weil sie ihn erkannt haben. Aha. Aber was haben sie nicht erkannt? Das jetzt dürfen wir gleich auf die göttliche Ebene uns begeben lassen, führen lassen. Sie haben nicht erkannt, dass der Vater seinen einzigen geliebten Sohn bereit war, auf die Gefahr, dass sie ihn töteten, völlig ihren Händen zu übergeben, in die Hände der Nationen überliefert. So. Und sie mit ihm machen lassen, was sie wollten, nach ihrer Bosheit. Da wussten sie nicht, dass dieser Vater es jetzt bei diesem schrecklichsten Geschehen erst recht benutzte, um ihre schrecklichste Tat dazu zu benutzen und dahin zu verwandeln, dass durch ihre böseste Tat, sogar gerade ihre böse Tat, schon ausgetilgt ist. Und nicht nur ihre böse Tat, sondern alle bösen Taten in der ganzen Schöpfung.
Halleluja!
Welchen? Eine Posaune.
Bitte Kassette wenden.
Liebe Geschwister, dürfen wir jetzt die zweimal, also die Weisheit Gottes in ein Geheimnis, nochmal verborgen gehüllt, dürfen wir diese Weisheit Gottes kennenlernen? Ah, wir sind daran. Wo? Ich habe gesagt, es kann an mich herankommen, was will. Von innen Böses oder von außen Bedrängnis. Meine Antwort ist immer, ich verkrieche mich in die Wunden Jesu und lasse das Blut Jesu durch mich strömen. Christus gekreuzigt, da kann man noch schreien. Gell? Aber mit Christus gestorben, hat alles Schreien aufgehört. Und mit Christus begraben, was gibt es da noch? Überhaupt nichts mehr. Da ist ganz, ganz still. Stimmt's? Wir haben es auch heute Nachmittag gehört. Ganz, ganz still. Und in dieser Grabesstille Jesu vollzieht unser himmlischer Vater die Verwandlung des Vergänglichen, Verweslichen in der Kraft eines unauflöslichen Lebens in Auferstehung, Auferweckung und lebendig machen. In diesem Grabe Jesu. Habe ich jetzt auch einen gewissen Gedankengang ausgesprochen? Leider lassen wir unsere Gedankengänge überall hinspazieren, sonst wohin. Nur nicht den Weg. Mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben, mitverwandelt, mit lebendig gemacht. Also, Ermunterung des Paulus an Timotheus, übe dich in der Gottseligkeit. Lohnt sich das? Denn die Gottseligkeit hat die Verheißung sowohl dieses Lebens als des zukünftigen. Also lohnt es sich, sich zu üben in der Gottseligkeit? Die leibliche Übung beginnt Paulus an Timotheus. Jetzt lese ich mal, ist die Frommen lesen. Ist zu nichts nütze. Aber wie steht geschrieben? Die leibliche Übung ist zu wenig nütze. Stimmt? Ja. Die Gottseligkeit aber die Frage war, ist es uns geschenkt, diese wunderbare Weisheit Gottes kennenzulernen? Wie geht es denn weiter? Ja, jetzt schlage ich wieder auf die gleichen Nagelköpfe. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott wem geoffenbart? Geoffenbart denen, die ihn lieben. Ich hoffe, jeder von uns hier habe den Herrn Jesus wenigstens ein wenig lieb. Hoffe ich. Wenigstens ein bisschen. Der hat schon die Verheißung. Dann hat der Geist Gottes schon etwas angefangen. Hat Gott uns geoffenbart durch Geist Gottes? Und dieser Geist erforscht wie viele Dinge? Alle Dinge, sogar die Tiefen Gottes, erforscht dieser Geist. Und unter den Tiefen Gottes versteht das Wort Gottes, die Gerichte Gottes, die Gerichtswege Gottes. O Tiefe des Reichtums, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausführbar seine Wege. Was heißt das? Also seine Gerichtswege sind in welcher Richtung unausforschlich? Anbetungswürdigerweise unausforschlich. Nämlich, dass je unverständlicher ein Gericht Gottes ist in Bezug auf Barmherzigkeit, je schrecklicher, unverständlicher, unverständlich mit der Liebe und Barmherzigkeit Gottes noch vereinbaren zu können, je unverständlicher und unheimlicher ein Gericht Gottes ist, vorerst, hat Gott auf Golgatha dafür gesorgt, dass ausgerechnet die, für die diesem unbarmherzigen Gericht Verfallenen, eine endliche Herrlichkeit erleben können, die sie nur auf diesem Weg der Gerichtstiefen erreichen kann. Natürlich alles Erweise der Barmherzigkeit unseres Gottes, welche er auf Golgatha wirklich unter Beweis gestellt hat. Eine Klarstellung, oh, vielleicht eine erste Klarstellung, indem wir Römer 11 einmal, oder die Eskalation in Römer 11 einmal ansehen. Denn das eben gehörte Wort, zitierte Wort, ist da die Zusammenfassung von Römer 11. Römer 11, Vers 11. Sind sie etwa gestrauchelt zu dem Zweck, dass sie fallen sollen, definitiv? Kommt gar nicht in Frage, absolut nicht. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen die Rettung geworden. Aha. Erstens, zu welchem Zweck ist durch ihren Fall ist uns Rettung geworden? Sofort sind wir jetzt gemeint, um sie, die um unseren Willen zu Fall kamen, zu unseren Gunsten, hat Gott fallen lassen, damit sie von uns, ich sage es gleich positiv, getröstet werden können. Nämlich, sie zur Eifersucht zu reizen. Bitte, heute ist das weitgehend der Fall. Gerade wenn junge Juden in Israel heute zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen, durch was für Leute? Durch unbeschnittene Heiden. Nicht? Und die staunen, ja was, die kennen ja unser Gesetz und unsere Propheten ein paar Mal besser als wir selber. Können die dann eifersüchtig werden? Und wie? Und dann, ja, wenn dieser Jesus wirklich unser Messias ist, es haben die den ganzen Reichtum und wir haben den und sie verflucht. Erster Punkt. Weitere Stufe. Wenn aber ihr Fall, zweite Stufe, der Reichtum des Weltalls ist, des ganzen Kosmos steht hier. Wie viel mehr ihre Fülle? Denn ich sage euch den Nationen, insofern ich nun der Nationenapostel bin, nicht wie die Zwölf, ehre ich meinen Dienst, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und etlich aus ihnen erretten möge. Denn drittens, wenn ihre Verwerfung die Versöhnung des Kosmos, des Weltalls ist, was wird die Annahme anders bedeuten als Leben aus Toten? Ah, stimmt es? Israel gefallen. Ist aber für dieses gefallene Israel Hoffnung? Antwort? Umso wunderbarer. Ja, und wir waren wir vorher gefallen, ohne Gott und Hoffnung in der Welt. Wenn aber der Erstling heilig ist, so ist auch die Masse, und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wir haben heute Nachmittag auch gehört von eigenartigen Folgerungen, die sich der Geist Gottes im Worte Gottes leistet. Also wenn die Erstlinge heilig sind, dann ist die ganze Masse von denen, die Erstlinge genommen sind, auch was vor Gott. Auch schon heilig. Von was für einer Masse sind wir denn genommen von Gott? Aus der Gesamtheit der Menschen? Sind wir Erstlinge unter den Menschen? Jawohl. Also ist vor Gott schon wer? Welche Masse auch schon heilig? Die ganze Menschheit. Sind da die Frommen damit einverstanden? Nicht alle. Naja, weil ihre Gedanken nicht die Gedanken des Herzens Gottes sind. Wir sind aber erst so auf diesen Stufen, wir machen den Sprung. Denn ich will, Vers 25, Brüder, dass euch dieses Geheimnis nicht unbekannt sei, auf das ihr nicht euch selbst klug dünket, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist. Bis, bitte, mit dem Bis ist ein Zeitpunkt festgelegt. Nicht? Ich rede jetzt heute Abend noch bis. Nicht? Ich sage jetzt aber nicht bis wann. Nicht? Aber habe ich dann einen Zeitpunkt festgelegt? Jawohl. Also nicht nur die Art und Weise des Geschehens, wie etliche Brüder das auslegen hier. Bitte. Etliche verstehen mich vielleicht, sonst macht es auch nichts. Wenn der Erstling heilig ist, die ganze Masse. Und wenn die Wurzel heilig ist, auch die Zweige. Wie heißt denn die Wurzel Davids? Heißt Jesus Christus. Der Heilige Gottes ist die Wurzel heilig. Weiter. Bis die Fülle, das heißt die Vollzahl, das Pleroma, die notwendige Ergänzung der Nationen eingegangen sein wird und auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden. Oh, Halleluja. Und so weiter, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde, als damit an einem Tage. Golgatha. Und jetzt, hinsichtlich des Evangeliums sind sie allerdings Feinde. Bitte. Sie sind Feinde Gottes. Ja, ist Gott ihnen etwa auch feindlich gesinnt? Sie sind aber, obwohl sie Feinde Gottes sind, um des Evangeliums willen, sind sie von Seiten Gottes gleichwohl Geliebte, um der Väter willen. Wunderbarer Gott. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes in Bezug auf Israel sind unbereubar. Und jetzt kommt, sagen wir mal, vierte Stufe, Eskalation geistlicherweise. Denn gleich wie ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber, jetzt bitte aufpassen, was geschrieben steht. Jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid, durch welches Mittel? Jetzt bitte nicht weiterlesen. Na ja, durch Golgatha. Ne? Ja, was steht denn hier? Jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid, durch den Unglauben der Juden. Also durch was sind wir unter die Begnadigung gekommen? Ist etwa unser Gott und der Gott Israels in Verlegenheit, wenn sein Volk Israel ihm gar nicht mehr glaubt? Da sagt er, bitte, wenn ihr nicht glauben wollt, das ist eure Sache, aber die Konsequenzen, die kommen dann auch. Ne? Aber, jetzt kommt das göttliche Aber. Auch so nun ihr unter die Begnadigung gekommen seid, durch ihren Unglauben sind wir unter die Begnadigung gekommen. Und jetzt kommt der Höhepunkt, mal in der Steigerung. Oder? Also haben auch jetzt diese, die Juden, an eure Begnadigung, jetzt dürfen wir heute sagen, fast 2000 Jahre lang nicht nur nicht geglaubt, sondern diesen Jesus noch verflucht, samt euch, samt uns, 2000 Jahre lang. Zu welchem Zweck? Damit auch sie unter die Begnadigung kommen. Habe ich richtig gelesen? Habe richtig gelesen? 2000 Jahre lang lässt Gott Juden, Israel voran, Herrscherstamm in Israel, im Unglauben, in der Ablehnung und Verfluchung Jesu Christi ihren Weg gehen, maximale Versündigung gegen ihren Gott, den Gott ihrer Väter. 2000 Jahre lang. Warum? Dass Gott die Barmherzigkeit und die Gnade, die in seinem Herzen ruht, in einer Weise über sie ausströmen kann, dass die steinernen Herzen Judas und Israels vor erst einmal in fleischerne Herzen verwandelt werden. Steht so geschrieben? Jawohl. Aber an fleischernen Herzen hat Gott auch noch nicht wohlgefallen, sondern an was für Herzen hat er wohlgefallen? Wo der Heilige Geist drin wohnt und wo Jesus Christus im Glauben wohnt. An solchen Herzen hat er wohlgefallen. Geistliche Weise. Geistliche Lebenszentrale. Jetzt verstehen wir den Paulus. Denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben des Ungehorsams eingeschlossen, auf dass er alle begnadige. Steht so geschrieben? So steht geschrieben und so wird es geschehen. Passt den Frommen? Haben wir Grund, wir Frommen, die Söhne Israels mit steinernen Herzen zu erkennen? Wie steht es denn bei uns? Wie steht es denn bei uns? Wir haben einen Gott, der daran ist, in der Vollendung dieses Zeitalters uns, die letzte Generation, bevor er kommt, zu vollenden. Indem er uns das erleben lässt, was Paulus hier geschrieben hat, durchschreiben durfte, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschenherz gekommen ist, hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Und das sind Dinge, die unserer frommen Lehre direkt unerträglich sind. Unmöglich sind. Aber ist daran, aus uns solche Träger des Heiligen Geistes und des Gotteslebens zu machen, die fähig sind und werden, ihn endlich im Geist und in der Wahrheit anbeten zu können. Aus der Stille des mit Christo begraben Seins. Ganz still, noch stiller, ganz still. Und in der Stille dieses Grabes Jesu, welches der Feind noch versiegeln ließ, den Stein, da hat Gott ihn auch erwischt. Als Satan dafür sorgte, dass seine Diener, hohen Priester, dieses Grab noch versiegeln ließen und versiegeln lassen konnten, da hat der Feind dafür gesorgt, dass das, was im Verborgenen dieses Grabes geschah, von Gott allein, dem Vater, niemand auch die geringste Ahnung oder gar Hand anlegen konnte, haben die Gegner dafür gesorgt. Ist die Weisheit Gottes Weisheit? Und wir törichten Toren sind befrachtet worden durch die Gnade Gottes mit der ganzen Fülle dieser Gottesweisheit, die darin besteht, dass er die unendlichen Schätze seiner Barmherzigkeit und Gnade in uns ausschüttet, über uns ausschüttet und uns damit füllt und überströmt. So, eine weitere Klärung, die mir sehr wichtig scheint, und damit werde ich... Warum guckst du jetzt an die Uhr?
Weil ich gerade auch noch geguckt habe.
Hast du mir sagen wollen, ich soll so nur bis 9 Uhr etwas sprechen?
Ich habe gar nichts gesagt, das ist ja deine Sache.
Also, da guck doch du auch noch an deine Uhr.
Hab schon.
Ja. Bis wie viel Uhr hast du jetzt?
9 Uhr.
Mein Lieber, es ist eher erst 8 Uhr.
In der Schweiz?
Was?
In der Schweiz? Sind Sie so hinter drei?
Nein, ich richte mich nach dem Chronometer Gottes.
Ah, das spricht bis 9.
Was?
Das spricht bis 9.
Er hat ja gesagt, soll bis 9 Uhr sprechen. Hm? Also, gut. Nein, hab keine Angst, aber schön. Ich wurde einmal belehrt und etliche von uns auch. Gott hat das All versöhnt mit sich selber und so weiter. Dann noch eine Klarheit, eine Aufmerksamkeit darin bestehend, im Deutschen einen Unterschied machend, aus dem Griechischen berechtigt, zwischen Versöhnung und Aussöhnung.
Allergie und Katallergie.
Ja. Allergeo, Versöhnung, und Kat, Allergeo, Aussöhnung. Gut, ist richtig, bis jetzt. Aber jetzt kommt eine nicht göttliche wie heißt das Ding jetzt?
Weichenstellung.
Ja, Weichenstellung, Auslegung, es kommt mir das richtige Wort noch in den Sinn, nämlich. Erklärt wurde dieser Unterschied wie folgt. Solange es sich nur um Versöhnung handelt, ist die einseitig geschehen von Gottes Seite auf Golgatha. Wo aber das Wort Aussöhnung dann da ist, noch das Wörtchen Vorwort Apo, ist die gegenseitige Aussöhnung jetzt geschehen. Also Endfriede, Friedenszustand eingetreten, vollzogen. Aha, Folgerung. Folgerung, haben wir gehört. Ich habe das auch gehört und habe mir eingeleuchtet. Bis ich das noch einmal ganz neu unter die Lupe nahm und siehe da, dass ich sagen muss, oh weh, oh weh. Ich lese, ich darf sie einfach aussprechen, die uns bekannten Aussprüche des Apostels Paulus. Erstens, Gott hat uns versöhnt mit sich. Zweitens, er hat den Kosmos versöhnt mit sich. Drittens, er hat das All versöhnt mit sich. So. Ich habe mir Mühe gegeben, richtig zu betonen, damit wir etwas merken können schon. Darf ich mal falsch sagen? Gott hat sich versöhnt mit uns. Steht so geschrieben?
Nein.
Nein. Gott hat die Welt, nein, Gott hat sich mit der Welt versöhnt. So steht auch nicht geschrieben. Gott hat sich versöhnt mit dem All. Steht so geschrieben? Auch nicht. Was heißt das jetzt? Ohne Folgerung. Einfach, was hier steht. Aber ich stelle jetzt eine Frage. Und gebe den Rat, langsam mit der Antwort anzutreten. War unser Gott und Vater, der Vater Jesu Christi, der den Kosmos also liebt, dass er seinen Sohn dahin gegeben hat, war er seinerseits je unversöhnlich gegen irgendjemand? Antwort: Unmöglich. Unmöglich. Ich dachte, du willst was sagen.
Also hat Gott die Welt geliebt.
Ja, genau, nicht nur hat geliebt, sondern liebt, ohne Anfang, ohne Ende. Kann denn die Liebe, das ist der Gott, auch überhaupt nur einen Augenblick unversöhnlich sein? Unmöglich. Das ist eine Beleidigung. Das ist eine Beleidigung der Heiligkeit der Liebe Gottes. Darum lesen wir ganz klar was. Aber das ist nicht klar. Gott hat uns versöhnt. Waren wir Feinde Gottes? Jawohl. War die Welt feindlich gegen Gott? Unversöhnt? Jawohl. Das ganze All, alle auf seine Weise? Jawohl. Hatten wir und sie und das All es nötig, versöhnt zu werden mit Gott? Lasst euch versöhnen. Nicht Gott, bitte Gott, er soll jetzt sich versöhnen mit mir. Beleidigung. Ist das eine Klarstellung? Ich hoffe. Seht, so falsch sind wir orientiert, ausgerechnet im Allerheiligsten der Gegenwart Gottes. Da sind ja Dinge in die Gedanken seines Herzens, des Allerheiligsten gelegt, nicht? Die unmöglich dort sein kann. In seinen Augen überhaupt grauenhafte Dinge sind.
Ebenso, wie gesagt wird, Gott hätte das Böse geschaffen.
Aha, ihr habt es gehört. Ne? Halt. Danke für das Zeugnis. Mehr nicht. Abschließend, zurück zu Psalm 22. Schlagen wir noch auf. Nur noch einen Vers, den wir gehört haben. Heute Nachmittag. Wie Wasser, Vers 14, wie Wasser bin ich hingeschüttet, und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist geworden mein Herz, es ist zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide. Buchstäblich, alle seine Gebeine haben sich zertrennt, auseinandergerissen worden. Erstes Zeugnis. Was schreibt Paulus? Wir, die Glieder seines Leibes, sind sein Gebein und sein Fleisch. Geistlicherweise. Und werden einmal Glieder an seinem Leibe sein. Geistlicherweise sein Gebein und sein Fleisch. Fleisch bedeutet geistlicherweise die Gottgestalt, die der Sohn Gottes hatte, vor seiner Erniedrigung. Wer mein Fleisch isst, die Jünger ärgern sich, begreiflicherweise, und er sagt, es ist gar nicht nötig, denn auch wenn ich von Fleisch und Blut spreche, auch dann sind meine Worte Geist und Leben. Auch dann. Was Blut geistlicherweise bedeutet, sagt schon das Gesetz. Sein Blut, das ist seine Seele. Die hat er ausgeschüttet als Lösegeld in die Gewalt dessen, der die Gewalt des Todes hatte, um unsere Seelen zu befreien. Was sein Fleisch geistlicherweise bedeutet, die Summe der Fleischorgane bilden meine Gestalt. Die Gleichgestalt Gottes, die er hatte, hätte er die behalten können, wenn er hätte wollen. Ja. Die hat er nicht wie einen Raub festgehalten, sondern ausziehen lassen. Wofür? Das ist sein Fleisch, geistlicherweise. Damit jeder von uns seinen Anteil an dieser Gott Gleichgestalt essen kann, im Glauben nehmen kann. Und was passiert dann? Dann werden wir eines Tages auch leiblich ihm gleich sein und ihn sehen, wie er ist. Also, alle meine Gebeine haben sich zertrennt. 2000 Jahre lang Glieder am Leibe des Christus, sind die alle schön ungetrennt, in Liebe verbunden beieinander? Nein. Ich stelle mich auch darunter, ich bin auch Gebein von seinem Gebein und Fleisch von seinem Fleisch. Ich bin auch eins. Und er sagt, alle meine Gebeine haben sich in irgendeiner Weise getrennt. Bitte, die Schmerzen, die er am Fleischleib auf Golgatha gelitten hat, sind fast null gegen den Schmerzen, die er 2000 Jahre lang jetzt erleidet. Weil alle seine Gebeine irgendwie sich trennen voneinander. Noch gewaltiger wird's. Wie Wachs ist geworden mein Herz? Was ist denn das Herz? Bewahre dein Herz mehr als alles, was es zu bewahren gibt, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens, Lebenszentrale. Dieses Herz ist nur die Fleischpumpe für den Leib. Dargestellt im Vorhof, wo alles nach Fleisch und Blut buchstäblich geht. Zentrale des Heiligtums ist der Räucheraltar, das Herz der Seele. Zentrale des Allerheiligsten ist die Bundeslade mit den Cherubim und die Gegenwart Gottes, Geist. Das ist die Geistzentrale, das ist das Herz. Und jetzt mein Herz ist zerschmolzen wie Wachs. Worin zerschmolzen? In meine Eingeweide. Ja, so etwas, wie sollen wir uns das vorstellen? Gibt es ja nicht. Ha. Wenn wir wüssten, was das heißt, ich darf nur schnell sagen, bitte, ja, ich bitte, liebe Geschwister, was ich jetzt aussprechen darf. Lasst euch so gut oder so schlecht ihr könnt, euch jetzt im Glauben geistlicherweise in die allerheiligste Gegenwart Gottes und Jesu versetzen. Unter dem Begriff Eingeweide versteht das Wort Gottes im Alten und besonders im Neuen Testament etwa an 30 Stellen nichts anderes als buchstäblich Eingeweide, griechisch, Mehrzahl, da. Splanchna. Das Splanchna. Die Eingeweide, die Organe, die Glieder am menschlichen Leib, die die Verachteten sind, hat Gott jetzt wieder geehrt, indem wir überall lesen müssten von den Eingeweiden der Barmherzigkeit Gottes. So lesen wir im Philipperbrief, Kolosserbrief. Paulus schreibt zum Beispiel an seinen geliebten Philemon wegen dem Onesimus. Natürlich, die prächtigen Übersetzer finden ja nein, also hier können wir unmöglich Eingeweide übersetzen. Nämlich, Paulus schreibt, also Übersetzer, bitte, lieber Philemon, erquicke mein Herz. Schön, das passt uns. Was steht da? Erquicke meine Eingeweide. Denn du verstehst es, die Eingeweide der Heiligen zu erquicken. Erquicke auch meine Eingeweide. Sind die Eingeweide die verachtetsten, von den verachtetsten Gliedern an unserem Leib? Schreibt Paulus etwas davon, dass gerade die unanständigen Glieder, was macht Gott mit denen? Die umgibt er mit umso größerer Wohlanständigkeit. Und so weiter. Ja. Hierher zurück. Wie Wachs ist geworden mein Herz. Die ganze Kraft der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Das ist sein Herz. Ist zerschmolzen wie Wachs, aber wohin? In seine Eingeweide. Das heißt, stehen jetzt seiner Gnade und seinen Erweisungen der Barmherzigkeit voll zur Verfügung. Alle Kräfte seines Herzens, die in ihm verborgen sind. Halleluja. Amen.
Wenn sich das Ganze bringen ließe, aber ich meine doch, ich habe einen.
wenigstens im Blick auf das, was wir hörten über Kolosser 2, 14, 15 und auch Römer 11, nämlich darin bestehend, dass Gott ein Gott ist, der aus allem Negativen Positives zu machen vermag. Wir erinnern uns an die Nägel, die dem Sohne Gottes eingeschlagen wurden, und wir haben gelesen, er hat aber genagelt. Paulus stellt ja alles schier auf den Kopf. Gott dreht die Dinge herum, das ist seine Weisheit, und macht aus dem Negativen Positives und aus dem Fluch Segen, sodass es am Ende so herauskommt wie bei Josef, als er sich seinen Brüdern wieder zu erkennen gibt: ihr gedachtet es böse zu machen, Gott gedachte es gut zu machen. Ob wir dabei an Golgatha denken, ob wir dabei nach Römer 11 an Israel denken, jedes Mal totales Versagen des Geschöpfes. Gott baut es nicht nur ein in seinen Plan, sondern benutzt es, um daraus eine umso größere Herrlichkeit herauskommen zu lassen. Ich habe schon mal gesagt, wenn mir die ganze Bibel weggenommen würde und mir würde erlaubt, mich an ein Wort zu halten, oder ich könnte ein Wort noch fassen, haben Sie sich schon mal überlegt, was Sie da vielleicht nehmen würden? Ist jetzt spät am Abend, wir sind auch keine Schulklasse, sonst würde ich mal abfragen oder sagen, schreibe mal jeder auf ein Zettelchen, morgen vergleichen wir es mal. Oh ja. Mein Vater war Schulmeister, da neigt man zu sowas, aber das lassen wir jetzt, will Sie nicht noch mehr belasten. Aber ich würde mir vielleicht Römer 11, 32 wählen, dieses wunderbare Wort, diese Quintessenz des ganzen Weges Gottes mit Israel und den Nationen. Denn was steht in Römer 11, 32? Wir haben es ja eben gehört. Nach den Ausführungen über Israel und über die Nationen, Römer 11, 32, Karl Barth hat einmal eine wunderbare Predigt darüber gehalten. Denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben, wörtlich Ungehorsam, Widerspenstigkeit, sowohl einerseits Israel wie andererseits die Nationen, in dem Punkt sind wir wirklich gleich, in unserer Widerspenstigkeit gegen göttliche Offenbarungswege und gegen sein Wort. Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam, Fußnote der Elberfelder, so heißt es wörtlich, Ungehorsam, Widerspenstigkeit eingeschlossen, auf dass er sich alle erbarme, auf dass er alle begnadige. Wer bei solcher Verkündigung meint, dann kann ich ja freilich drauf lossündigen, Gott wird ja aus allem Negativen auch in meinem Leben doch was Positives machen, der möge sehen, was er sich selber dann an Gerichtswegen zuzieht. Übrigens ist das nicht so ganz neu. Wenn der eine oder andere sagt, also was ich da so in Interlaken höre oder in Arosa oder in Stuttgart oder wo solche Konferenzen auch immer stattfinden, das ist aber sehr gefährlich. Liebe Brüder und Schwestern, denselben Vorwurf hat man ja Paulus auch gemacht. Dem hat man auch schon gesagt, was? Der verkündigt, je mehr Sünde, desto mehr Gnade. Und da gab es Leute, die haben diese gute und richtige geistliche Wahrheit fleischlich aufgefasst. Und gegen solche falschen Folgerungen musste Paulus sich schon zu Lebzeiten zur Wehr setzen. Und er sagt dann Römer 6, Vers 1, indem er so eine falsche Folgerung aufgreift und widerlegt. Sollen wir nun also sündigen, auf dass die Gnade umso mehr werde? Das sei ferne. Immer wieder in seinen Briefen können wir das beobachten, wie Paulus denen ein scharfes Nimmermehr, das sei ferne, entgegenschleudert, die aus richtigen, guten, geistlichen Wahrheiten falsche Folgerungen ziehen wollen. Es ist aber trotzdem wahr, dass wo die Sünde überhand nimmt, die Gnade noch mehr überströmt. Und ich denke, wer das wirklich mit dem Herzen in Dankbarkeit fasst, der wird diesen Schluss nicht ziehen, dass er sagt, oh, dann will ich auch kräftig sündigen. Dann allerdings würde uns diese Verkündigung zum schweren Gericht. Falsch ist sie trotzdem nicht. Der Herr bewahre uns davor, dass wir nicht aus guten, geistlichen, göttlichen Wahrheiten falsche Folgerungen ziehen und dadurch dem Gericht verfallen. Denn das Wort Gottes ist immer auch eine gefährliche Sache. Das ist wie elektrischer Strom. Da muss man sehr gut aufpassen, dass wir es nicht geistliche Wahrheiten fleischlich fassen und machen uns ein Ruhekissen oder machen uns Feuerwaffen und Geschosse, Wurfgeschosse und was für Waffen und schlagen sie einander um die Ohren oder gehen mit einem geistlichen Hochmut nach Hause und sagen, mir kann keiner mehr was sagen in Deutschland. Aber was ich da gehört habe, Gott bewahre uns vor Hochmut, Gott bewahre uns vor einem fleischlichen Ruhekissen, Gott bewahre uns, dass wir, wie die Gegner des Paulus sagen, dann kräftig sündigen, je mehr Sünde, desto mehr Gnade. Das sei ferne, sagt Paulus in heiligem Eifer. Sondern, dass wir mit tiefem Dank gegen Gott sagen, Herr, du verstehst es aus all meinen Dummheiten und den Dummheiten Israels und der Nationen und des ganzen Alls, eine umso größere Herrlichkeit zu machen, unter Einschluss seiner schweren Gerichte. Und dafür sind wir ihm von ganzem Herzen dankbar. Amen.
Lieber Vater, ich habe eine Bitte. Leite auch uns jetzt am Schluss dieses Abends durch unser Gebet. Wir haben so viel gehört. Wir sind eigentlich erschüttert durch das, was gesagt wurde, weil wir ja so wenig glauben, so wenig dich erfassen, so wenig dich erkennen. Du liebst uns unaussprechlich. Und was auf Golgatha geschehen ist, ist uns an diesem Abend ganz besonders bewusst geworden. Wie du den uns dir gegenüber im schuldgeratenen Schuldbrief zerrissen hast. Wie du alles aufgelöst hast. Wie aber auf der anderen Seite auch du selbst dich ausgeschüttet hast, sodass dein ganzer Leib zerrissen wurde, wie wir es gehört haben. Und alle deine Glieder irgendwo sind. Eines dürfen wir wissen, du hältst alles in deinen Gotteshänden verborgen, bis der Tag kommt, wo alles wieder zusammenkommt, zu einer Einheit. Wo du, der Christus, mit deinem Leib verbunden bist. Wir sind die Glieder. Und du kennst unsere Zerrissenheit. Du kennst unsere Schwachheit. Du kennst unsere Not. Aber du bist ein barmherziger Gott. Und alles, was jetzt Gerichtswege sind, das wissen wir, sind Liebeswege Gottes. Deine Barmherzigkeit will sie gerade in unserer Schwachheit offenbaren. Und du bist selbst den Weg der Niedrigkeit, Herr Jesus, gegangen. Und wenn auch wir diesen Weg gehen, denn wir sind da gefallene Menschen, haben kein Recht mehr zu herrschen. Das ist uns genommen worden. Aber wir haben ein Recht zu lieben. Und diese Liebe schenkt uns ins Herz. Dann wird alles gut mit uns, das wissen wir. Und so schenkst uns in diesen Tagen, dass wir wieder hineinschauen dürfen in das Meer deiner Liebe und einen Reichtum erfassen, der in deinem Wort geschrieben ist. Und erfassen deine Tiefen, deine Gerichte, aber auch die Wege, die der Welt zum Heil dienen. Und deshalb der Ruf an alle, lasset euch versöhnen mit Gott. Wir danken dir, was wir gehört haben, dass du uns versöhnt hast, dass du es warst, der uns gerufen hat. Du brauchst uns eigentlich nicht, aber du hast uns gerufen und jetzt ist es die Frage, hören wir deinen Ruf, nehmen wir deine Hand, die angeboten ist und sind wir die, die deine Liebe erwidern.
Weiteres Band leer.